SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
8. Juli 2004, der Todestag des Karikaturisten Clodwig Poth.
Na, ein bärtiger, langhaariger junger Mann und eine junge Hippiefrau auf einem Handtuch am Strand. Er zu ihr, genervt.
Immer wenn man sie gebraucht hätte. Bei den Notstandsgesetzen, bei den Paragraph 218-Demos, bei den Hausbesetzungen.
Halbtotale, einige andere Badegäste drumrum.
Da haben sie sich nie sehen lassen. Ums Verrecken nicht.
Totale, sehr viele andere Badegäste drumrum.
Aber ausgerechnet jetzt, wo ich Urlaub mache, treiben sie sich an meinem Strand rum, die lohnabhängigen Massen.
Politisch ist die linke Szene hierzulande oft nicht allzu weit gekommen. Auf einem Gebiet aber kann hier niemand das Wasser reichen, der Selbstironie. Clodwig Poth darf dabei als Pionier gelten.
Ja, ich glaube schon, dass das seine Erfindung war. Also, dass das stilbildend war, sich über die eigene Szene lustig zu machen, über den eigenen Anspruch und wie man dem gerecht wird oder eben auch nicht.
Sagt Leonore Poth, Selbstzeichnerin und Illustratorin, über ihren Vater. Dessen hoffnungsfrohe Karriere wäre beinahe schon vorbei gewesen, ehe sie begann. Als 14-Jähriger verbringt der junge Clodwig Anfang 1945 lange Bombennächte im Luftschutzkeller von Berlin-Tempelhof. Mit Zeichnen vertreibt er sich die Zeit und die Angst. Der glühende Wilhelm Busch-Verehrer karikiert auch eine fanatisierte Truppe der Hitlerjugend.
Wir werden weiter marschieren und wenn alles in Scherben fällt.
Stolz zeigt Clodwig die Zeichnung NS-Blockwart Oberst Metzges. Der meldet ihn nicht der Gestapo, sondern belässt es bei einem Rüffel. Das hält den angehenden Künstler nicht davon ab, sofort nach Kriegsende seine erste eigene Satirezeitung zu produzieren.
Der Igel sticht nach allen Seiten.
Und den neuen Zeitungen der Ost- und Westzonen seine Werke anzubieten. Die Ostblätter nehmen gern Witze über den Westen, die Westblätter gern Scherze wie...
Eine Arbeiterin nagelt ein Schild übers Ehebett.
Erhöhe deine Norm, Kollege.
Nach dem Kunststudium, auch das erst im Osten, dann im Westen, verlässt Clodwig Poth 1955 die ehemalige Hauptstadt Berlin zugunsten der künftigen Satirehauptstadt Frankfurt am Main. Da lernt er erstmal viel übers Zeitungmachen als Redakteur des Werksblattes der Reifenfirma Dunlop, gerät bald aber auch in den Dunstkreis des Verlags Bärmeier und Nickel. 1962 gründet er dort mit Karikaturistenkollegen wie Hans Traxler oder Kurt Halbritter.
Pardon, aber man fragt sich, ist denn das hier noch zu entschuldigen?
Loriots Zweifel sind berechtigt. Tatsächlich plant das neue Satiremagazin Pardon mitten in der spießigen Adenauer Republik eher das Gegenteil von sich entschuldigen. Poth weist den Weg.
Wir könnten Prozesse suchen, aufregende und nicht zu teure, und Proteste provozieren.
Das gelingt schon mit der zweiten Ausgabe und einer Titelgeschichte von Clodwig Poth.
Krieg wegen Axel Springer?
Er beschreibt ein in Zeiten von Mauerbau und Kubakrise gar nicht so weit hergeholtes Szenario. Von der Bild-Zeitung aufgestachelte Westberliner attackieren vom Westen her die Mauer und lösen so den Dritten Weltkrieg aus. Springer reagiert prompt, versucht die Auslieferung des Pardon-Heftes zu behindern und liefert damit den gewünschten Skandal. Von da an kennt jeder Pardon. Die Macher sind allerdings auch sehr innovativ, erfinden neue Satireformen wie den Fotocartoon, die Werbeparodie oder das Wimmelbild. Auch hier ganz vorn Clodwig Poth.
Eine Straßenszene unter der Überschrift »Wie oft wird hier gegen das Grundgesetz verstoßen?« Hinter den Fenstern und auf der Straße jede Menge Dialoge. Ein Unternehmer zu seiner Angestellten.
Gleiche Arbeit? Darauf kommt's doch nicht an. Kollege Pellworm ist ein Mann, also 1,20 mehr die Stunde.
Ein katholischer Priester zu seinem Ordensbruder.
Streng genommen ist ja auch der Samenfaden schon unverletzliches Leben.
Genau, und dann ist Onanie Mord.
Ein Redaktionsleiter zu seinem Autor.
Sehr schön, Ihre Reportage, aber diese Anspielung auf Stadtrat Meier, das nehmen wir raus. Ist schließlich ein Kegelbruder vom Alten, gell?
Der große Aufbruch, den wir heute 1968 nennen, verändert viel. Auch für Pardon. Weil die Hierarchien sowieso schon wackeln, macht es für ein Satiremagazin nicht mehr ganz so viel Spaß und Sinn, die zu attackieren. Komisch sind schließlich auch andere, etwa die jungen Leute, die alles anders und besser machen wollen. Clodwig Poth zeichnet die berühmteste Pardon-Rubrik, die bald auch als Buch zum Bestseller wird.
Mein progressiver Alltag, das ist das Buch, mit dem er wirklich berühmt geworden ist. Und das hat genau den Nerv getroffen der Zeit damals.
Ein 30-Jähriger, der die Studentenrevolte mitgemacht hat und dann den Beruf gekommen ist. Ja, so will ich leben, sei es über ihre Kinder, sei es über den Beruf, sei es über die Ehe. Und diese Komik, die sich eben einfach ergibt aus dem Widerspruch zwischen dem, was man will und dem, was man kann.
Übrigens, der Junge ist jetzt alt genug. Ich habe mich entschlossen, wieder voll zu arbeiten.
So? Naja, klar. Wozu hast du deinen Beruf?
Eben. Das heißt natürlich, dass wir ab jetzt die Hausarbeit teilen müssen. Küchen- und Putzdienst immer abwechselnd.
Klar. Muss grad mal aufs Klo. Oh, verdammte, verdammte, verdammte Scheiße.
Wäre ja noch schöner, wenn sich nicht alles regeln ließe, nicht wahr?
Meine ich auch.
Dabei ist Clodwig Brod ja gar kein richtiger 68er.
Ich bin ein oder zweimal in Frankfurt bei einer Demonstration mitgelaufen, aber habe mich da nicht sehr wohl gefühlt und habe auch nie in einer WG gelebt. Ich war damals 40 und schon weit über die Studentenzeit hinaus.
Aber wahrscheinlich gerade deshalb genau der richtige Chronist.
Er war auf keinen Fall lieblich oder gefällig, sondern das war schon ein bisschen wie der Borstig auch, ja.
Clodwig Brods Zeichenstil, durchaus ein gegen den Strich. Die Figuren wirken oft verzauselt, seine Bildgeschichten erfordern von den Lesern auch Anstrengung. Schon wegen des vielen handgeschriebenen Textes in leicht krakeliger Schrift. Aber das ist so gewollt.
Ich habe immer Geschichten erzählen wollen. Deswegen ist mir irgendwann auch der reine Cartoon zu wenig gewesen. Ich habe dann versucht, einen Strip zu machen, weil man im Strip eine Geschichte erzählen kann.
Gründervater Clodwig kommt zugute, dass sich in der Pardon-Redaktion inzwischen ein illustrer Kreis von Karikaturisten und Satirikern versammelt hat. Robert Gernhardt, F.K. Wächter, F.W. Bernstein oder Pitt Knorr. Die neue Frankfurter Schule schreibt bundesdeutsche Humorgeschichte.
Die ganzen Kollegen zu haben, da die richtigen Leute zu treffen und lauter so Hochkarätige, das ist schon ein Glücksfall, ja. Sie waren alle Konkurrent miteinander, aber sie haben alle sich gegenseitig geholfen, bekannt zu werden. Und ich glaube, die hatten eine ziemlich fröhliche Zeit, alle miteinander in diesen 70er Jahren.
Clodwig Brod war der fröhliche Grantler unter den Freunden. Ein Mann, der, wenn er morgens aufwachte, sich überlegte, worüber er sich denn heute ärgern solle. Und er fand immer was.
Pitt Knorr und F.E. Bernstein widmet Clodwigs Wimmelbildern ein Gedicht.
Sie drängeln sich zu grellen Ornamenten. So hundsgemein, so gottserbärmlich fies. Und sind aus Strich dem Impertinenten, wie ihn des Zeichners Ingrimm ziehen ließ.
Immobilienunternehmer Schulz zu alter Frau.
Nun denken Sie mal nicht immer nur an sich, Frau Kawunke. Ich leide mindestens genauso wie Sie unter den harten Gesetzen der Marktwirtschaft. Denken Sie, es fällt mir leicht, das Haus abreißen lassen zu müssen, in dem Sie seit 40 Jahren wohnen? Wohl wissen, dass Sie eine Neubaumiete nicht bezahlen und sich woanders nicht mehr einleben können. Ja, so hat eben jeder sein Päckchen zu tragen, nicht wahr?
Tja, ein ganz schlimmer Finger. Und welchen benutzt er am liebsten zum Zeichnen?
Den Zeigefinger schon auch, also den moralischen. Und den Mittelfinger, wo er seine Wut los wurde oder Immobilienhaie beschimpft oder irgendwie sowas.
Dabei ist Clodwig Brod persönlich doch eigentlich ganz anders, meint seine Tochter Leonore.
Dass man bei ihm ganz schön sehen kann, wie die Kunst, selbst wenn man so ein schüchterner und ein bisschen ängstlicher Mensch ist, dass man sehr starke Sachen machen kann, wie man das kompensieren kann. So.
Auch die richtige Kunst beherrscht er übrigens. In den 70ern entsteht eine Serie realistischer Ölbilder nach Fotovorlagen. Allerdings nicht ohne Widerhaken. Lächelnd schauen seine beiden Töchter auf dem Balkon der Einfamiliensiedlung den Betrachter an. Aber wie passen dazu die napalmbringenden Kampfhubschrauber im Hintergrund? Und warum liegt ein verbranntes Kind neben der Garage?
Er wäre gerne auch als ernsthafter Künstler anerkannt worden. Das hat er immer wieder beklagt, dass die Kunstform, die er ausgeführt hat, nicht so wirklich ernst genommen wird und nicht gut genug im Feuilleton besprochen wird und überhaupt.
Ende der 1970er Jahre befindet sich Pardon im Niedergang. Verleger und Chefredakteur Nickel driftet ab ins Esoterische. Seine autoritären Entscheidungen nerven die Autoren schon lange.
1979 war es dann soweit. Es gab eine Gruppe von 5 Leuten. F.K. Wächter, Robert Gernhardt, Clodwig Brod, Hans Draxler und mich.
Die Humortitanen gründen ihr eigenes Blatt. Deutschlands bis heute endgültigstes Satiremagazin, Titanic.
Ach, natürlich. Es hat natürlich viel mehr Spaß gemacht. Es war ja schließlich das eigene Blatt, für das man gearbeitet hat. Und ehrlich gesagt, wir waren auch viel besser.
Clodwig Poth hat inzwischen übrigens auch äußerlich etwas Biblisches mit den langen grauen Haaren und dem wilden Rauschebart.
Das kam eigentlich nur, weil ich mal sehen wollte, wie ich vom lieben Gott vorgesehen bin. Ja, und die meisten Männer wissen das ihr ganzes Leben lang nicht.
Naja, das ganze Gesicht ist ja dann so zugewachsen. Das hat ja auch was Positives, wenn man sich verstecken kann. Man zeigt, dass man zu der linken Szene dazugehört. Und dass es an Karl Marx erinnert, hat ihn ganz bestimmt nicht gestört.
Aber auch der liebe Gott lässt ihn nicht los.
Da hat er legendäre Blätter, zum Beispiel Gott und Teufel, in Offenbach gezeichnet.
Beide stehen auf einer hochmodernen Betonkirche im brutalistischen Stil. Drumherum Bausünden aller Art. Gott zum Teufel.
Wirf mir doch nicht dauernd diese abscheuliche Architektur vor. Als ich den Big Bang auslöste, konnte ich doch nicht ahnen, dass sowas dabei rauskommt.
1990 wird ausgerechnet Clodwig Poth von einem Immobilienhai erfolgreich aus seiner Altbauwohnung im Frankfurter Nordend geklagt. Er muss umziehen in ein altes Schulgebäude an den Frankfurter Stadtrand. Doch der Stadtteil Sossenheim, verschindelt und verschandelt, ein städtebaulicher Unort, wird für ihn zum künstlerischen Glücksfall. Die wohl berühmteste Titanic-Rubrik der 90er trägt den Titel Last Exit Sossenheim.
Dies aufgestockte, diese vor sich hinwurstel-Architektur, was keinen Gesetzen irgendwelcher Ästhetik mehr unterliegt. Und dazwischen dann eben soziale Wohnungsblocks, riesige Kästen. Und Sossenheim ist für mich eben ein Teil der Welt und alles, was ich an Themen brauche, kann ich hier abhandeln.
Mann im Vorgarten zu seiner Frau.
Ach, das mit dem Cholesterinspiegel, das ist auch wieder so eine Modeerscheinung, gell?
Jogger am Straßenrand. Hoppel, dachte Dieter.
Hoppel, 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 hoppel.
Frau zu Kind an Spielplatzrutsche.
Du kletterst jetzt Ufterstell dann Nuff und spielst fröhlich. Wird's bald.
Alter Mann zu anderem alten Mann.
Wie sich der Nado schwer tut mit den Jugos. Mir habe das eine 40 in 14 Tage geschafft. Und mir musste ja gleichzeitig auch noch die Grieche packen, gell?
Ja, keine Frage, wieder sehr gut beobachtet. Aber macht es sich Clodwig Poth hier vielleicht mit seiner Zielgruppe nicht doch etwas zu einfach?
Ja, das stimmt. Das habe ich auch so empfunden, dass das so ein bisschen von oben herab war über die Probleme von den einfachen Leuten. Es ist deswegen auch etwas schwächer als die anderen Sachen, würde ich schon so sagen, ja.
Aus dem Leben eines Taugewas nennt er, ein wenig unbescheiden, seine Autobiografie, vollendet in den letzten Lebensjahren, als er bereits an einer erblichen Augenerkrankung leidet.
Makuladegeneration ist eine Augenkrankheit, die nicht korrigierbar ist. Das heißt, man erblindet ganz langsam. Und das ist natürlich eine Katastrophe für einen Zeichner. Also hatte er dann irgendwann so ein Vergrößerungsgerät, was ihm sein Zeichenbrett riesengroß vergrößert hat, dass er weiter zeichnen konnte.
Heute, vor 20 Jahren, stirbt Clodwig Poth an einem Krebsleiden. Nach ziemlich genau 60 Schaffensjahren als Langstreckensatiriker, wie die Freunde der Neuen Frankfurter Schule ihn posthum ehrenvoll betiteln. Seine Tochter Leonore, längst selbst erfolgreiche Zeichnerin und Illustratorin, hat er in ihrem Werdegang nie gefördert.
Was für mich so eine krasse Diskrepanz ist, ist der moralische Anspruch bei der Beobachtung der Widersprüche, die man an seinen Mitmenschen bemerken kann. Und jemand, der so gut beobachten kann bei anderen, wie wenig er das bei sich selber sehen konnte.
Aber vielleicht darf man sich ja auch nicht zu viel über sich selbst ärgern, wenn man den Job als Berufsärgerer ernst nimmt. Die große Ausstellung über sein Lebenswerk 2010 im Frankfurter Karikaturamuseum trägt den Titel Poth für die Welt. Poth gegen die Welt wäre wohl auch kein so schlechter Titel gewesen.
Ein grimmiger alter Mann vor einem Supermarkt in Sossenheim. Über seinem Kopf die Gedankenblase.
Sofort nach meinem Tod gehört die Menschheit ausgerottet.
Hinter ihm ein Werbeplakat mit dem extra großen Slogan.
Think big.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an den Karikaturisten Clodwig Poth, der am 8. Juli 2004 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über die Schriftstellerin Anne Radcliffe.